Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Es war ein spezieller Abend in New York. Die Reise von Serena Williams geht weiter. Sie und über 20.000 Zuschauer haben heute Annette Kontaveit besiegt. Felix Auger-Aliassime ist draußen. Daniil Medvedev, ja, den kümmert das nicht so viel und der ist weiter. Und es gab wieder einige extrem interessante Ergebnisse. Aber alles wird überstrahlt von der letzten sportlichen Reise von Serena Williams. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Daily hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja, Philipp, es ist eine erstaunliche Reise und wir müssen natürlich beginnen wieder mit dem Match von Serena Williams. Es ist eine erstaunliche Reise. Vor zwei Wochen hätten wir keinen Pfifferling darauf gegeben, dass Serena Williams in irgendeiner Weise wettbewerbsfähig ist, weil die letzten Matches waren nicht gut. Aber sie hat sich anscheinend in den letzten zwei Wochen in eine Form gebracht, die sie hier gefährlich erscheinen lässt. Und wir sprechen gleich sofort über das Spiel, aber was wir als erstes ansprechen müssen ist, Serena hat sich für ihr wahrscheinlich letztes Turnier, weil so ganz hundertprozentig sicher scheint sie sich selber noch nicht zu sein, eine Menge vorgenommen.
Ja, wir müssen ja auch nochmal sagen, in ihrem Vogue-Artikel, in dem sie ihre, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es genau formuliert hat, aber vielleicht wirklich das Ende ihrer Reise, ich glaube, das war, was sie benutzt hatte, hatte sie ja nicht genau gesagt, wo das Ende der Reise sein würde. Wir haben alle mal interpretiert, es werden die US Open, ich glaube, es war auch so gemeint. Aber gucken wir mal an, was noch so in den nächsten Monaten passiert. Könnte davon auch, glaube ich, abhängen, was hier bei dem Turnier los ist. Und es waren zwei beeindruckende Matches, aber vor allem waren es natürlich zwei laute Matches. Und ich glaube, da das jetzt auch nochmal drauf angespielt, haben wir uns auch gerade im Vorgespräch nochmal drum unterhalten. Das Publikum ist bereit, genauso bereit wie Serena. Und das heißt, diejenigen, die hier Serena besiegen wollen, die werden auch noch das Publikum besiegen müssen. Denn ohne wird es, glaube ich, nicht gehen. Und das wird auch einiges an Nerven fordern, um hier an Serena vorbeizukommen.
Das ist etwas, was mich wirklich nachhaltig fasziniert, weil Serena Williams hat gesagt, das ist ihre letzte Phase oder ihre letzte quasi sportliche Reise. Ihre letzte Reise, das hört sich immer so blöd an. Ihre letzte sportliche Reise und sie möchte sich weiterentwickeln als Spielerin, als Mensch etc. Und sie will nochmal One Last Dance haben. Wir haben das auch bei Andrija Petkovic gehört, aber auf deutlich kleinerem Niveau als das, was Serena hier macht. Wie das Publikum hier angekommen ist und gesagt hat, okay, let's go, lassen wir das nochmal so richtig aufleben. Das ist bemerkenswert und Annette Kontaveit hat letzte Nacht nicht schlecht gespielt, das müssen wir deutlich sagen, aber sie ist hier vor eine Wand gelaufen, vor eine wirklich sehr, sehr laute Wand und ich weiß nicht, wie viel Prozent das bringt, aber es bringt einiges und wie Serena Williams hier vom Publikum getragen wird, ist erstaunlich.
Ja, wir können mal einen kleinen Blick auf die sehr schlechten Statistiken der US Open werfen und sehen, am Ende hat Serena einen Punkt mehr gewonnen. Und einen Punkt mehr im Match, das zeigt, wie eng die Geschichte war, auch wenn sie es jetzt 6-2 im dritten gewonnen hat, aber das war alles nie jetzt irgendwie eine ganz straighte Geschichte hier, sondern das war harte Arbeit, die Serena hinlegen musste und Kontaveit hat sich wirklich gewehrt und ich gehe schon davon aus, hätte das Match jetzt in Cincinnati stattgefunden, dann wäre die Chance recht gut gewesen, dass es gegen Serena gekippt wäre. Und es ist jetzt einfach so, ich glaube, es können wir festhalten, Serena ist wirklich in besserer Form. Die bessere Form kommt einfach aus der Beinarbeit heraus. Die Beinarbeit ist wahrscheinlich in dieser Phase ihrer Karriere die Grundlage dafür, ob es läuft oder nicht, weil das einfach A bedeutet, dass sie in der Defensive gut arbeiten kann und B, dass sie natürlich in die Position kommt, um ihre wirklich immer noch beeindruckenden Grundschläge so nutzen zu können, dass es unangenehm wird für die Gegnerin. Darüber hinaus heute ziemlich gut serviert, stabil serviert, vor allem im dritten Satz dann besser serviert als Kontaveit und schon kommt sowas zustande, aber es war jetzt eben auch nicht so, dass ihr 6-2, 6-1 gegen Kontaveit gewonnen hat, sondern wirklich ganz enge Geschichte, ein Punkt Vorsprung, vor allem über Serve am Ende, das vermutlich entschieden und dann haben die Zuschauerinnen sicherlich einen Unterschied gemacht.
Lass uns mal ein bisschen durch diesen Satz durchgehen, weil es war von Anfang an eine sehr enge Geschichte. Du hast es gerade eben gesagt, es ist ein Punkt mehr am Ende für Serena. Aber wir haben es in den ersten Spielen schon gemerkt. Beide mussten Breakbälle abwehren, besonders das siebte Spiel, als Annette Kontaveit auf 4-3 gestellt hat. Da hat sie schon drei Breakbälle abwehren müssen. Dann kassiert sie bei 4-4 das Break und alle sind sie wirklich alle sind sie wirklich aus dem Sattel, die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und dann holt sich Annette Kontaveit dieses Break aber wieder zurück mit einer wirklich erstaunlichen Leistung. Und dann ein einziges Mini-Break im Tiebreak reicht für Serena Williams, um diesen Satz nach Hause zu bringen. Diese Stille, wenn Annette Kontaveit einen Punkt gemacht hat, die war im zweiten Satz noch erdrückender, aber dort im ersten Satz hat man sie schon extrem mitbekommen.
Ja, das haben wir natürlich schon immer mal wieder beim Tennis erlebt. Davis oder Fed Cup kann das passieren. Oder eben wirklich, wenn Roger Federer irgendwo auftritt und zum Beispiel gegen Novak Djokovic spielt, dann kann Publikum ja auch so sein. Aber Spaß beiseite, es hat natürlich gezeigt, was die Zuschauenden hier wollen. Und es war von Anfang an, finde ich, ein ganz gutes Match. Also müssen festhalten, wir können leider nicht sehen, wie durchschnittlich lang die Punkte waren. Es waren jetzt eher kurze Punkte. War jetzt nicht so ewig lange Rallyes. Ich glaube, sonst wäre das vermutlich auch gegen Serena gekippt. Und wir müssen natürlich auch so ein bisschen ans Spiel von Kontaveit gucken. Es gibt ja einen Grund, dass sie oben an die Nummer 2 der Welt gekommen ist. Sie kann alles zwischen ziemlich und sehr gut, nicht so richtig überragend. Das ist also ein bisschen, worüber sie tendiert, in ihren Matches zu stolpern. Aber man hat die einfach gesehen. Sie wollte Serena ans Bewegen bekommen. Sie hat geschaut, dass sie mit Spin gearbeitet hat, um Serena wegzudrücken, dass sie, naja, Serena, sag ich mal, auf sehr hohem Niveau beschäftigt. Aber Serena war da in der Lage, wirklich etwas entgegenzusetzen. Und dann hast du ja das Break angesprochen und da war vielleicht so ein bisschen die einzige Wackelphase in diesem Satz bei Serena, dass sie das nicht durchbekommen hat zum 6-4, weil, da müssen wir festhalten, sie hat sehr gut ausgesehen hinterm ersten Aufschlag. Der kam wirklich, der kam auch besser als in den letzten Wochen. Ihr Problem allerdings heute, vielleicht auch im Moment generell, hinterm zweiten Aufschlag ist das nicht mehr das, was es mal gewesen ist. Also wenn wir jetzt alleine auf den ersten Satz gucken, waren das 23%. Und das war ja dann auch so ein bisschen das Spiel, was dann da gegen sie gelaufen ist beim 5-4. Das war da so ein bisschen Schuld mit dran, dieser zweite Aufschlag. Und da konnte er halt nochmal eine Tür geöffnet, hätte man ja auch denken können, jetzt vielleicht ist es soweit, dass Kontaveit das Match an sich reißt.
Du hast es gesagt, 3 von 13 Punkten hat sie hinter dem zweiten Aufschlag gewonnen. Sie hat hinter dem ersten Aufschlag 89% ihrer Punkte gemacht. Also das war wirklich bemerkenswert gut. Der erste Aufschlag nach wie vor Weltklasse, das müssen wir einfach so sagen. Hinter dem zweiten Aufschlag das nicht so. Der zweite Satz war ein bemerkenswert guter Satz von Annette Kontaveit. Und auch hier, man konnte eine Stecknadel fallen hören, wenn sie die Spiele gewonnen hat, wenn sie Winner geschlagen hat, die zwischendurch wirklich atemberaubend aussahen. Annette Kontaveits zweiter Satz war wirklich extrem gut und es kam gar nichts von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Das muss wirklich hart sein, wenn jeder Punkt, jeder Fehler von dir auch unter frenetischem Beifall bejubelt wird von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Das dann so zu verarbeiten und zu sagen, okay, ich spiele hier mein Spiel. Es ist unglaublich fies wegzustecken. Und ich will nicht sagen, dass das Publikum unfair war, weil wir wissen, wie es im Moment ist. Und wir wissen, dass sie Serena Williams über den Zaun helfen wollen, hier bei jedem Match. Aber das dann zu verarbeiten, dafür braucht es dann auch eine besondere Persönlichkeit und dafür braucht es dann vielleicht auch so ein bisschen die Fähigkeit, alles andere auszublenden. Und vielleicht hat das Annette Kontaveit heute nicht ganz geschafft. Aber der zweite Satz war bemerkenswert gut von ihr.
Und vor allem braucht es vielleicht etwas, was sie so noch nicht hat, denn bei all ihren Erfolgen, sie ist natürlich noch nicht die richtig erfolgreiche Slam-Spielerin. Sie hat selten ganz große Matches bei Slams gespielt und sie ist eben nicht diejenige, die jetzt einen Haufen Halbfinals, Finals hinter sich hat. Also ich kann mir vorstellen, andere Spielerinnen hätten sowas eher weggesteckt. Osaka Njorova, also Andreescu, ich glaube, die hätten sich davon jetzt nicht einschüchtern lassen, weil die eben bei Slams schon solche Matches gewonnen haben und das ist das, was Kontaveit eben fehlt. Sie hat dieses, wie ich meinte, eben irgendwo zwischen gut und sehr gut auf allen Schlägen, das hat sie auch im zweiten Satz gezeigt, gucken wir auch hin, hat nur 40% erste Aufschläge drin, meine Güte, das kann auch absolut schief gehen, aber die sie reinbekommen hat, die hat sie dann auch gewonnen und ansonsten eben wirklich diese Art von Variablen im Spiel aufgezogen, das ich gerade schon mal angesprochen habe, wo sie einfach in der Lage war, Serena zu schicken, Serena permanent unter Druck zu setzen und hat mal gesehen, warum sie die Nummer 2 ist. Es fehlt ihr eben aber wirklich das, ne? Amerikaner würden wahrscheinlich sagen, Big Match Experience. So die ganz großen Matches, die hat sie noch nicht so viele bestritten. Und ich glaube, daran ist es dann am Ende auch gescheitert. Das war jetzt zwar schon ein Vorgriff, aber weil du jetzt eben angesprochen hast, dass die Zuschauenden gar nicht darauf eingegangen sind. Und das ist für mich so ein bisschen mit die Erklärung, was da bei Kontaveit passiert ist.
Der dritte Satz, der ist relativ zügig erzählt, weil Kontaveit verlor ihren Aufschlag zum 2-0. Ihren ersten langen Aufschlag zum 2-0 konnte sich das Break dann aber wieder zurückholen, aber dann sofort das Rebake wieder kassiert. Und dann war er so ein bisschen gebrochen. Wenn du gerade sagst, diese Big Match Experience, ich könnte mir vorstellen, zwei oder drei Spielerinnen haben die momentan. Unter dieser Kulisse, vor diesen Leuten, Naomi Osaka hatte die, die ist aber schon raus, Bianca Andreescu. Die könnte ich jetzt im Moment noch sagen, die hat diese Big Match Experience auch, die sich auch um nichts kümmert und die dann auch vielleicht sowas wie so eine Kulisse gutiert und wo man sagt, okay, um die brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass das wird schon alles werden mit ihr. Es gibt nicht so viele Spielerinnen, die unter diesem Druck und unter dieser Atmosphäre bestehen können, glaube ich.
Ja, also ich gehe gerade mal auch so nebenher ein bisschen durchs Draw, klar.
Danielle Collins.
Ja, Swiatek, Stevens, vielleicht Kvitova, kann ich mir vorstellen, Azarenka, halt nur die Frage, sind die alle aber gut genug, um jemals hier auf Serena zu treffen. Ähnlich ist natürlich bei Andreescu der Fall. Vielleicht wird es Cornet, der kleine Troll, noch schaffen. Die hätte wahrscheinlich sogar Spaß an der ganzen Sache. Aber ja, eben, es ist jetzt ein Faktor, den wir vermutlich von hier an mitbedenken müssen. Wir sehen, Serena ist nicht in der Form, in der sie das Tennis komplett dominiert hat in den 10er Jahren. Also da fehlt mir doch noch schon ein bisschen dahin. Ich glaube, das dürfen wir aber einfach auch in dem Alter nicht erwarten. Aber mit dem Publikum ist sie jetzt sicherlich mittlerweile ein Faktor. Also wenn verletzungstechnisch nichts dazwischen kommt, kann einfach immer passieren, dann hat sie vermutlich eine einigermaßen realistische Chance, hier zumindest ums Halbfinale mitzuspielen.
Es ist eine Geschichte, dass wir inzwischen sagen müssen, erstens, sie hat dieses Publikum hinter sich. Wir müssen allerdings auch sagen, du hast es gerade gesagt, sie ist nicht in der Form, wo sie das Tennis dominiert hat, aber sie ist in einer erstaunlich guten Verfassung und da war sie nicht in Wimbledon, da war sie auch nicht in den letzten Vorbereitungsturnieren, wo sie dann gespielt hat. Das hier ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu Wimbledon zum Beispiel.
Ja, hat natürlich ein paar mehr Monate Training drin.
Ja, ja.
Das müssen wir dann festhalten und hat er jetzt ja anscheinend vor dem Turnier sogar schon und jetzt auch im Laufe des Turniers spannenderweise ja eben nicht nur mit ihren eigenen Hitting-Partnern trainiert. Das war ja immer so ein Erfolgsrezept Williams. Die sind mit ihren eigenen Hitting-Partnern gekommen und haben nicht mit den anderen trainiert. Das hat sie jetzt anscheinend schon gemacht. Und da kann ich mir vorstellen, gibt auch noch oder macht nochmal einen Unterschied, so ein bisschen wirklich Praxis gegen aktuelle Konkurrentinnen zu bekommen.
Serena Williams steht in der dritten Runde und das ist ein Fakt, den ich vor diesem Turnier nicht so erwartet hätte. Ich habe gedacht, ja, wenn es gut läuft, sie kann die zweite, dritte Runde erreichen. Ich habe auch gedacht, dass sie gegen Annette Kontaveit gewinnen kann, aber sie macht inzwischen nicht nur den Eindruck, dass sie eine zweite oder dritte Runde erreichen kann, sondern dass sie hier weit kommen kann. Du hast es gerade gesagt, sie spielt jetzt vielleicht ums Halbfinale mit, weil das Feld unten ist schon so ein ganz kleines bisschen ausgedünnt. Sie trifft jetzt auf Ayla Tomljanovic. Die hatte ihre eigenen Probleme gegen Evgenia Rodina, als sie im zweiten Satz dann 6-2 gewonnen oder im ersten Satz 6-1 verloren hat. Aber den zweiten Satz dann 6-2 gewonnen hat und in der dritten dann 7-5. Sie hat das Match gedreht gegen Evgenia Rodina, die ihre Zeit hier wahrscheinlich sehr genossen hat nach 3 Jahren Pause. Aber Tomljanovic wird eine harte Zeit haben da übermorgen Nacht.
Ja, Tomljanovic ist jetzt natürlich nicht komplett unähnlich zu Kontaveit, also eine ähnliche Art von Spiel, wo sie einfach vieles auf hohem Niveau kann, nichts überragend, ist die Frage, braucht man vielleicht was Überragendes, bräuchte zum Beispiel eine Spielerin einfach mal einen überragenden Aufschlagstag, wie ihn die mögliche Viertrundengegnerin haben könnte, über die gleich noch sprechen können. Das könnte sein. Aber Tomljanovic, glaube ich, wird sich jetzt hier nicht abschießen lassen. Die ist ja berühmterweise diejenige, die quasi nie ihre Nerven halten konnte, immer wieder in Schwierigkeiten geraten ist, auch in den besten Situationen im Matches. Das würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten. Also ich glaube, die wird ihr einen ähnlichen Kampf bieten können wie Kontaveit, einfach weil ihr Spiel komplett genug ist und die Form ja auch durchaus beeindruckend ist im Moment.
Wer nicht ins Finale kommen kann, das ist Leyla Fernandes. Die hat heute gegen die Informspielerin Ludmila Samsonova mit 3-6 und 6-7 verloren. Samsonova trifft jetzt auf Alexandra Krunic, die eine Außerform spielende Barbora Krejcikova in 3 Sätzen besiegt hat. Samsonova gegen Fernandes, man konnte es fast ahnen vorher, weil Samsonova ist in Form, Leyla Fernandes momentan nicht.
Ja, trotzdem muss man sagen, hat sie sich wirklich gut dagegen gestemmt. Denn wenn wir uns angucken, sie hat quasi überhaupt keine Schnitte gehabt gegen den Aufschlag von Samsonova. Also Samsonova dürfte so um die 70, etwas über 70% der Punkte hinterm ersten Aufschlag gewonnen haben. Ich guck mal, nee, Fernandes hatte keinen einzigen Breakball und dafür ist sie wirklich beeindruckend dran geblieben. Denn sie war hier die zweitbeste Spielerin. Man hat auch einfach gesehen, ihr fehlt die Form nach der langen Verletzung, die sie hatte. und B, sie braucht schon ein klein bisschen was von der Gegnerin, um da reinzukommen, denn der Powerunterschied, der ist einfach da und sie nimmt den Ball früh und sie kontert die aus und so ist ja auch ins US Open Finale reingekommen, aber ein klein bisschen braucht sie von den Gegnerinnen. Das hat ihr Samsonova nicht gegeben und dafür ist es dann aber wirklich beeindruckend, wie sehr sie gekämpft hat und in diesem Match drin geblieben ist. Ich meine, sie hat 11 von 13 Breakbällen abgewehrt und Samsonova ist im Moment einfach in beeindruckend guter Form. Wenn man sich die Beinarbeit anguckt, wenn man sich den Aufschlag anguckt, der halt wirklich eine Grundlage dafür legt, dass sie hier viele Gegnerinnen abschießt. Also die ist wahrscheinlich, muss man so sagen, eine der Favoritinnen hier auf den Titel. Und dafür hat Fernandes das schon sehr gut mitgehalten.
Samsonova, wie gesagt, trifft jetzt auf Alexandra Krunic, die hat gegen Barbora Krejcikova in 3 Sätzen gewonnen. Dalma Galfi gewonnen gegen Harriet Dart, die ja Daria Kasatkina aus dem Turnier genommen hatte, mit 6-4, 6-0. Dalma Galfi hat hier schon mal Juniorenwettbewerb gewonnen. Er trifft auf Veronika Kudermetova, die hat mit 6-2, 6-3 gegen Marina Zanevska gewonnen. Ons Jabeur gewinnt in 2 Sätzen gegen Elizabeth Mantlik und trifft jetzt auf Shelby Rogers, die hat gegen Victoria Kuzmova in 2 Sätzen gewonnen. Jabeur gegen Rogers, darauf freue ich mich auch auf das Spiel, obwohl das wahrscheinlich dieses Match 1C sein wird, 1D am Freitag.
Ja, dürfte auch ziemlich auf Augenhöhe sein. Jabeur ist im Moment, naja, es wirkt so, als ist die Batterie ein bisschen leer. So würde ich es mal sagen. Ist aber natürlich auch ein sehr intensives Jahr für sie gewesen. Ja, vieles irgendwie zum ersten Mal geschafft. So große Titel zum ersten Mal. Erstmal Halbfinale, erstmal Finale bei einem Grand Slam Turnier. Also da ist einfach viel los und ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen draußen und sie hat ja gesagt, sie will so ein bisschen dieser Nummer in der Weltrangliste gerecht werden, die neben ihrem Namen steht und sie ist eben keine, die hier ganz früh rausgegangen ist. Aber Rogers hat vermutlich ein bisschen zu viel Power im Moment für sie, als dass sie sich hier wirklich gegenstemmt. Es sei denn, sie hat einen guten Aufschlagstag, denn das merken wir ja schon. Das Turnier hier ist von Aufschlägen abhängig. Kudermetova hast du gerade erwähnt, ist eine sehr gute Aufschlägerin. Jabeur kann eine sehr gute Aufschlägerin sein, genau wie Rogers. Also ein bisschen wird das vermutlich den Unterschied machen und trotzdem denke ich, Rogers im Moment von der Grundlinie vermutlich die ein bisschen bessere Spielerin.
Dann lass uns mal über das Match 1b sprechen am Freitag. Das wird nämlich das Match zwischen Bianca Andreescu und Caroline Garcia sein. Andreescu gewann heute nach beeindruckender Leistung gegen Beatriz Haddad-Maia in 2 Sätzen. Das war jetzt noch kurz nach 0 Uhr Ortszeit, beziehungsweise kurz bevor wir hier aufgenommen haben. Und sie trifft jetzt auf Caroline Garcia, die hat gegen Anna Kalinska ja mit 6-3, 6-1 gewonnen. Also vom Sportlichen her ist das vielleicht das Match, auf das wir uns am meisten freuen können am Freitag.
Ja, 2, die realistisch den Titel gewinnen können. Klar, können wir auch über andere im Feld sagen, aber einfach von den Leistungen, die da möglich sind. Wir wissen sowieso, Andreescu, naja, Top-10-Talent locker auf der Tour, hat es halt nicht so umsetzen können und ist jetzt in der Situation, die wir in diesem Jahr schon einige Male gesehen haben, 1, 2 beeindruckende Siege, kann sie dann diese Form aufrechterhalten? Das wissen wir bei ihr nicht. Bei Garcia wissen wir es. Die dürfte jetzt bei 32-4 oder 28-4, meine ich, stehen irgendwie seit dem Auftakt von Bad Homburg und die zieht hier im Moment so locker durch. Alles einfach wird hinter dem Aufschlag gestaltet und da hat man das Gefühl, die kommt gar nicht in Gefahr. Aber Andreescu ist natürlich eine andere Art von Rückschlägerin. Das haben wir jetzt auch gegen Haddad-Maia gesehen, die ebenfalls zu den besseren Aufschlägerinnen auf der Tour gehört. Und da hat Andreescu wirklich sehr gut retourniert. Denn hinter ihrem eigenen Aufschlag waren die Prozente gar nicht so gut. Da ist sie gar nicht so richtig gut ins Match gekommen. Aber vom Rückschlag her war das sehr beeindruckend. Und wenn sie in der Lage ist, auf diesen schnellen Courts auch die besseren Aufschlägerinnen unter Druck zu setzen, dann kann es sein, dass sie auch eine Garcia wird warm anziehen müssen.
Garcia gegen Haddad-Maia. Wenn wir uns das angucken, das vierte Viertel und das dritte Viertel. Im dritten Viertel sind sehr viele Informspielerinnen und im vierten Viertel kommt die durchkommt ins Halbfinale, die trifft auf eine, die schon vorher eine ganze Menge an Gegnerinnen aus dem Weg räumen musste.
Ja, trotzdem fühlt sich natürlich alles sehr offen hier an. Also, ich weiß nicht, ob du einen Tipp geben möchtest, wer hier ins Finale
kommt. Nee, ich habe es aufgegeben.
Obwohl, Rogers hatten wir, na gut, unser Halbfinal-Tipp Rogers ist drin.
Und ich habe Goff gesagt, glaube ich, oder? Ich glaube, ich habe Goff gesagt, ist auch egal, auf jeden Fall. Garcia trifft auf Bianca Andreescu. Das dritte Match, um das wir einen großen Kringel am Freitag machen werden, ist das Match zwischen Corey Goff und Madison Keys. Madison Keys hat sich in einem ganz engen Hard-Hitting-Duell gegen Camilla Giorgi durchgesetzt mit 6-4, 5-7 und 7-6. Der Match-Tiebreak mit 10-6 an Madison Keys gegangen. Trifft auf Corey Goff. Die hatte im zweiten Satz vor allen Dingen Probleme gegen Elena Gabriela Russo und war sehr erleichtert hinterher, als sie den zweiten Satz mit 7-6 gewonnen hat. Keys hat so ein Duell gewonnen gegen Georgi. Das war so ein ganz, so ein Small Margin Match. Beide haben unglaublich draufgehauen auf den Ball. Beide haben natürlich auch viele Fehler dabei gemacht. Aber am Ende hat Keys präziser im Match-Tiebreak gespielt und hat bei zwei Spielerinnen, die draufgekloppt haben, ein bisschen weniger Fehler gemacht. Das war wirklich auf dem Drahtseil, dieses Match.
Ja, vor allem hat es am Ende noch umgebogen. Lag schon 2-5 im dritten Satz hinten und hat es dann noch geholt. War ein Match, was ja eigentlich am Anfang so wirkte, als wenn sie es ziemlich klar im Griff hat und eigentlich auch ein 2 nach Hause bringen sollte. Ist dann so ein bisschen weggewackelt da im zweiten Satz. Und dann im dritten ist Georgi davongezogen. Und es hat Keys aber noch umgebogen. Und das ist ja eigentlich auch gar nicht so ihr Ding. Sie ist jetzt nicht eine, bei der unbedingt der Kampf fehlt oder der Wille fehlt, sondern es ist einfach diese Art, sehr früh, schnell Risiko zu gehen, ist bei Georgi natürlich genauso. Und dann kann genau auch so eine Art von Match bei rumkommen. Wenn beide viel riskieren, dann kann allerdings eben auch viel schief gehen. Und das haben wir dann gesehen. Und das war ja auch so, dass Keys durchaus eine schnelle Führung im Match-Tiebreak hatte. Und dann kam Georgi nochmal ran, bevor Keys dann die Tür zugemacht hat. Also wäre jetzt nicht überraschend gewesen, wenn das noch an Georgi gegangen wäre. War eine ziemliche 50-50-Angelegenheit und du hast gesagt, Keys dann am Ende ein bisschen besser.
Keys gegen Goff, Garcia gegen Haddad, gegen Andreescu, Jabeur gegen Rogers, Williams gegen Tomljanovic, so viele Night-Session-Plätze hat der Arthur Ashe gar nicht.
Ja, das wird schon
natürlich gehen. Natürlich wird es Serena sein, aber das wird ein schönes Scheduling werden da am Freitag für die Frauenmatches, weil die untere Hälfte bei den Frauen macht einen extrem interessanten Eindruck. Rebecca Marino gewinnt gegen Daria Snigur, die ja in der ersten Runde gegen Simona Halep gewonnen hatte in zwei Sätzen, trifft jetzt auf Zhang Zhuai. Zhang Zhuai hat gegen Anna-Karolina Schmidlova gewonnen und Zhang Zhuai erfreut sich auch allerbester Form und von der hört man gar nichts bislang und da bin ich auch extrem gespannt, wie sie jetzt auftreten wird in den nächsten ein, zwei Runden noch.
Ja, sie ist ja die Favoritin gegen Marino, ist natürlich eine schöne Geschichte. Marino war ja zwischendrin auch mal zurückgetreten, ist dann nach ein paar Jahren wiedergekommen, hat hier noch nie die dritte Runde erreicht, obwohl ja auch ein paar durchaus prominente Matches Ende der Nullerjahre hier gespielt, aber Marino ist natürlich schon etwas limitierter, als es Zhang ist. Also das wäre schon eine Überraschung, glaube ich, wenn Marino da durchkommen würde.
2011 hat sie ja mal die dritte Runde bei den French Open erreicht, Rebecca Marino, und es hat jetzt zum zweiten Mal in ihrer Karriere diese dritte Runde erreicht, trifft auf Zhang Zhuai. Alejandra Risk Amritrash hat in drei Sätzen, drei ganz knappen Sätzen gewonnen gegen Camila Osorio und trifft jetzt auf Jiu Wang. Und die hat gestern für die große Überraschung dann auch noch gesorgt. Und über die große Überraschung spricht jetzt niemand mehr in Zeiten, wo Serena Williams hier Annette Kontaveit besiegt hat. Jiu Wang gewann mit 3-6, 7-5 und 7-5. Und Maria Sakkari, wir haben es vor ein paar Wochen angesprochen, dass sie vielleicht nicht damit klarkommt, dass sie im Moment die absolute Spitzenspielerin ist. Sie wirkt nicht auf dem Platz, als wolle sie im Moment so richtig da sein. Sie wirkt immer sehr verkrampft. Sie hat gestern extrem gut gekämpft und hat alles rausgelassen. Aber Ji Wang hat da am Ende ja so ein bisschen mehr Leichtigkeit ausgestrahlt und weniger Druck ausgestrahlt. Maria Sakkari stand schon unter extremem Druck gestern.
Ja, und Jiu Wang hatte die größte Waffe auf dem Court. Und das ist ja einfach so ein bisschen das Problem von Sakkari. Auch sie macht viel gut auf hohem Niveau. Es fehlt allerdings eben so ein bisschen das Besondere. Man kann jetzt sagen, ihre Athletik ist das Besondere und ihre Art, in sich so in so Matches reinzubeißen. Aber wenn eine Gegnerin natürlich irgendwie technisch einen so viel besseren Schlag an dem Tag hat, wie es bei Jiu Wang mit der Vorhand der Fall war, also wer es nicht weiß, eine Linkshänderin-Vorhand. Und das Problem ist, Sakkari hat die auch immer wieder in die Vorhand reingespielt und Wang war in der Lage, sowohl Cross dann Sakkari ganz schön rauszutreiben, als ihn dann eben auch die Linie entlang zu spielen. Und da hat Sakkari einfach kein Mittel gegen gefunden. Und das war ja auch in der Phase, wo sie in ein Halbfinale nach dem anderen gekommen ist, der Fall. Immer wenn sie auf eine Gegnerin traf, die dann ein bisschen mehr Power hatte oder in der Lage war, den Druck doch permanent höher zu halten, dann ist sie da normalerweise dran gescheitert. Es war ja nicht so, dass sie jetzt in der Phase, wo sie nach oben gekommen ist, irgendwie ein Turnier nach dem anderen gewonnen hat, sondern sie ist halt in ein Halbfinale nach dem anderen gekommen und dann ausgeschieden. Und so hat sich das hier angefühlt. Und das ist halt jetzt die Frage, was macht sie da? Versucht sie doch irgendwie einen Schlag total auszubauen? Also nochmal an den Aufschlag ran, nochmal an den Return ran oder muss sie akzeptieren, dass sie wahrscheinlich am Ende eher die Nummer 15 in der Welt ist als die Nummer 3.
Xie Wang hat 2018 hier die US Open gewonnen, unter anderem damals gegen Maria Osorio Serrano. Damals war Corey Goff auch schon mit im Juniorinnenwettbewerb und damals hat sie diesen Wettbewerb gewonnen und ist jetzt dabei. Ein kurzes Wort noch, gerade weil wir es gestern auch bei Twitter angeschrieben haben. Xie Wang, Zhang Zhuai und gleich sprechen wir auch noch hier über Wu Yibing. Das chinesische Tennis macht Wellen, über Peng Shuai spricht leider niemand mehr.
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich sehe schon ab und an irgendwie auch mal von prominenten Leuten auf Twitter was dazu. Wir müssen sagen, der WTA-Boykott, der ist natürlich immer noch da. Aber es ist jetzt natürlich kein Thema mehr in der, naja, in der Dauer oder in der Sichtbarkeit, wie wir das hatten, zum Beispiel Ende letzten Jahres, das stimmt schon.
Die Frauen werden natürlich überstrahlt von Serena Williams und das ist im Moment vielleicht so ein bisschen der wichtigere Wettbewerb von den beiden Einzelwettbewerben. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen, weil die hatten auch einige extrem interessante Ergebnisse. Felix Auger-Aliassime ist ausgeschieden. Daniil Medvedev, der genießt schon wieder seine Zeit bei den US Open. Das alles gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip and Charge im Tennis Talk. Daniil Medvedev ist der an 1 gesetzte Spieler, der ist der Titelverteidiger und er hat letztes Jahr in überragender Art und Weise dieses Turnier gewonnen. Und man hat sich gefragt, nachdem er dann doch nicht unbedingt immer die Ergebnisse hatte in diesem Jahr, ob er seinen Titel wird verteidigen können und wie es um ihn bestellt ist und seine Form bestellt ist. Nach der letzten Nacht, nach seinem Sieg gegen Arthur Rinderknecht mit 6:2, 7:5, 6:3 können wir sagen, so schlecht steht es um ihn gar nicht. Das läuft alles im Moment.
Das läuft. Könnte natürlich eine unangenehme vierte Runde warten gegen einen gewissen Nick Kyrgios. Da müssen wir dann mal gucken, wie es wirklich um seine Konstitution bestellt ist. Aber insgesamt war das schon ein ziemlich lockerer Sieg und vor allem war das Medvedev in guter Form. Also Medvedev braucht einen Aufschlag für seine Form und ansonsten muss er schauen, dass über die Vorhand nicht zu viel schief läuft, weil Rückhand ist ja kaum überwindbar und die Vorhand ist halt immer so ein bisschen die Frage, weil so flach, so ein Hochrisikoschlag, das kann für ihn eben schon schief gehen. Aber insgesamt wirklich eine runde Leistung. Er ist auch in der nächsten Runde gegen Wu natürlich ziemlich klarer Favorit, der hier zwei spektakuläre Matches gespielt hat, aber auch ein paar Stündchen mehr auf dem Court gestanden hat als Medvedev. Und die wahre Bewährungsprobe, die wird dann wohl in der vierten Runde kommen.
Die wird in der vierten Runde kommen, egal gegen wen es dann gehen wird, weil J.J. Wolf kann man ja auch einiges zutrauen. Trotzdem, Daniil Medvedev ist jetzt hier in der dritten Runde und hat bislang nicht viele Körner verbraucht. Yibing Wu dagegen, der hat einiges an Körnern verbraucht. Wir haben schon drüber gesprochen. Er war der erste chinesische Spieler seit 1959, der die zweite Runde eines Grand Slams erreicht hat. Jetzt hat er auch die dritte Runde des Grand Slams erreicht. Hat in 5 Sätzen, in 5 ganz, ganz harten Sätzen gegen Nuno Borges gewonnen. In der ersten Runde musste Wu nicht viel tun, um gegen Nicolas Basilashvili zu gewinnen. Basilashvili hat sich eigentlich selber rausgespielt aus diesem Turnier. In der zweiten Runde hat er jetzt gegen Nuno Borges in 5 Sätzen gewonnen. Ich kann zu diesem Spiel leider nichts sagen, weil ich gestern auf andere Spiele komplett fokussiert war.
Ja, geht mir genauso. Also ich meine, es ist natürlich eine schöne Geschichte gewesen, weil Borges ist ja auch ein berühmter College-Spieler in den USA gewesen, wirklich so einer der großen Namen in den letzten Jahren. Aber kann jetzt auch nicht viel zu sagen, außer nochmal zu wiederholen. Wu eben galt als Großtalent, ist dann über Covid so ein bisschen verschwunden, auch weil er wohl Probleme oder Verletzungsprobleme mannigfaltiger Art hatte und ist dann diesem Jahr wieder gekommen, hat die Challenger-Tour komplett dominiert und jetzt werden wir sehen, wofür das dann gegen Medvedev reicht.
Medvedev also gegen Wu. Und in der zweiten Runde könnte es zum Duell zwischen Medvedev und Kyrgios kommen. Kyrgios hat gestern gegen Benjamin Bonzi in 4 Sätzen gewonnen. 7-6, 6-4, 4-6, 6-4. Es drohte Ende des dritten Satzes so ein kleines bisschen zu kippen. Er fing wieder an zu plaudern. Er fing wieder an, seine Box zu beschimpfen. Als er das Break kassiert hat zum 4-5, hat er in ihre Richtung gespuckt, hat dafür dann auch eine Verwarnung bekommen. Er hat mit dem Schiedsrichter wieder gehadert und geplaudert und gestritten. Hat allerdings am Ende das Match in 4 Sätzen gewonnen und hat sich nicht rausbringen lassen. Er hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, ich erkenne mich selber nicht, wie professionell ich bin und wie fokussiert ich im Moment bin. Nick Kyrgios fokussiert ist ein sehr gefährlicher Gegner. Das haben wir in Wimbledon schon mitbekommen. Das haben wir in diesem Jahr insgesamt mitbekommen. Und das war schon beeindruckend, wie er sich dann wieder ja zusammengerissen hat, um den vierten Satz zu gewinnen. Der Aufschlag ist natürlich nach wie vor eine Waffe, mit der er jeden Spieler besiegen kann und erstmal seinen Aufschlag nicht abgeben kann. Und es ist sehr, sehr schwierig, seinen Aufschlag zu durchbrechen. Aber insgesamt macht er im Moment einen ziemlichen Allround-Eindruck, meiner Meinung nach.
Macht er. Man hat aber auch gesehen gegen Bonzi, er kann schon unter Druck geraten. Also Bonzi war gut gegen seinen zweiten Aufschlag, gegen den von Kyrgios. Das war relativ auffällig. Kirsch musste auch, glaube ich, 9 Break oder irgendwie hat 9 von 12 Breakbällen abgewehrt, sagen wir es mal so. Also Bonsi, der hat schon enormen Druck auf ihn ausgeübt. Liegt aber natürlich auch daran, dass er einer ist, der sich einfach gut bewegen kann, der die Grundlinie gut abdeckt, der ganz gut returnieren kann. Also jetzt vielleicht eine andere Art von Spieler, als gegen die Kyrgios normalerweise in den letzten Wochen hier spielen musste. Aber fand ich schon beeindruckend von Bonsi. Und Kyrgios, ja, der hat sicherlich im Moment die beste Phase einfach seiner Karriere, dass er durch solche Matches durchkommt, dass er gegen Spieler durchkommt, wo es eben noch nicht die ganz große Show ist. Und jetzt kriegt er auch noch so einen in der dritten Runde. Also JJ Wolf, das sollte er auch gewinnen, egal wie stark der Aufschlag von Wolf ist. Er ist nicht so gut von Kyrgios. Vorhand ist von Kyrgios auch besser. Das ist die andere große Waffe von Wolf. Also normalerweise sollten wir Medvedev gegen Kyrgios zu sehen bekommen.
Normalerweise, Philipp. Hey, wir sind jetzt auch ein paar Jahre dabei. Normalerweise.
Ja, aber irgendwie schon schwer vorstellbar.
Ja, ich kann es mir auch nicht gewinnen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. JJ Wolf hat gegen Alejandro Tabilo nach Satz- und Break-Rückstand noch in 4 Sätzen gewonnen. 4-6, 7-5, 6-4, 6-3 hatte er ja in der ersten Runde dieses Wahnsinnsmatch gegen Roberto Bautista gut, als er eben keine Chance gelassen hat. Steht jetzt in der dritten Runde gegen Nick Kyrgios. Die große Überraschung letzte Nacht war das Ausscheiden von Felix Auger-Aliassime. Er hat nach wie vor Probleme, sein Talent so bei Grand Slams einzusetzen, dass er wirklich ein gefährlicher Gegner sein kann, beziehungsweise dass man ihn sicher in den letzten Runden erwarten kann. Er hat schon Halbfinale gespielt jetzt bei Grand Slams etc. Ja, klar. Aber er hat immer wieder diese Ausfälle und immer wieder diese Matches, wo er dann klar verliert und wo man hinterher sich denkt, was ist hier passiert? Aber wir müssen auch sagen, dass Jack Draper hier einen hervorragenden Eindruck hinterlässt, der vor allen Dingen sich überhaupt nicht kümmert darum, was um ihn herum geschieht, sondern sehr fokussiert sein Spiel spielt. Und Jack Draper hat mit 6 zu 4, 6 zu 4, 6 zu 4 gewonnen. Das war schon eine beeindruckende Leistung von Draper, aber für Felix Auger-Aliassime mal wieder eine Enttäuschung bei einem Grand Slam.
Ja, und einfach keine Schnitte gehabt gegen den Aufschlag von Draper. Und das war so ein bisschen das Problem. Hat am Ende kein einziges Break geschafft, dann jeweils eins kassiert. Und das war so ein bisschen der Unterschied. Und Draper war ja früher jemand, der durchaus im Ruf stand, sehr schnell auf den Winner zu gehen. Aber hier hat man dann eben auch gesehen, auch als er wahrscheinlich merkte, von Auger-Aliassime kommen heute relativ Fehler, dass er den Ball im Court gehalten hat, natürlich schon mit ordentlich Power drin und gut platziert. Aber er hat Auger-Aliassime die Fehler machen lassen, weil er eben auch gemerkt hat, Auger-Aliassime gegen den Aufschlag kommt heute nicht viel von Auger-Aliassime. Also Auger-Aliassime hätte es wahrscheinlich über die Tiebreaks gewinnen müssen, was ihm ja in den letzten Jahren auch häufig genug gelungen ist. Aber er hat einfach keinen Weg reingefunden so richtig in das Match. Und für Auger-Aliassime auf jeden Fall eine enttäuschende Geschichte, auch wenn wir überlegen, in Wimbledon ist er ja auch schon in der ersten Runde rausgegangen. Da hatte er ebenfalls Viertelfinale im Jahr zuvor gehabt. Also nach dem sehr guten Start ins Jahr, jetzt eher eine enttäuschende Phase von ihm. Immer noch eine ganz gute Chance, zum Jahresendfinale zu kommen. Da gehört er wahrscheinlich auch hin. Aber es war jetzt schon relativ auffällig, wie viel Unforced Errors hier gekommen sind und welche Probleme er einfach mit dem Aufschlag seines Gegners hatte.
Wir müssen mal darüber sprechen, dass Jack Draper hier ja so langsam so richtig seinen Durchbruch feiert. Er war im Juni vor Wimbledon, war er noch nicht unter den Top 100 und inzwischen ist er unter den Top 50 und hat hier in Kanada, in Montreal, das Viertelfinale erreicht, nachdem er Stefanos Tsitsipas besiegt hatte und Gael Monfils gut nach Aufgabe, hat er gegen Pablo Carreño Busta verloren, dann in 2 Sätzen, dann in Winston-Salem das Viertelfinale erreicht, dort in 2 Sätzen gegen Marc-André Hüßler verloren und jetzt steht er in der dritten Runde, nachdem er Emil Roussovori und Felix Auger-Aliassime jeweils in 3 Sätzen besiegt hat. Die Konstanz ist vielleicht noch nicht zu 100% da, aber die Briten dürfen sich freuen auf einen Spieler, der unglaublich talentiert ist. Wir wissen von ihm seit 1-2 Jahren. Er ist so ein bisschen mit Emma Raducanu aufgekommen vor 2 Jahren. Wir wissen von ihm oder wir kennen ihn, aber da könnte ein richtig guter Spieler heranreifen.
Ja, auf jeden Fall für die Zukunft. Hier ist natürlich, das Ding hat echt eine bisschen unangenehme Auslosung. Also da ist noch nicht so viel weggefallen in seinem Teil der Auslosung. Jetzt gegen Karen Khachanov, der ja durchaus bei Grand Slams äußerst stabil ist, dann könnte Carreño Busta oder Dimonor warten. Also nicht so eine einfache Auslosung, wie es ja auch andere in diesem Tableau haben.
Ja, das Draw ist noch nicht so zerfallen wie bei den Frauen, wobei wir bei den Frauen natürlich auch ganze Menge an tollen Matches noch erleben, aber viele gesetzte Spieler sind hier noch weitergekommen. Karen Khachanov, du hast es gesagt, in 4 Sätzen hat er gegen Thiago Monteiro gewonnen, hat bislang 2-mal einen Satz abgegeben, das kennen wir von Karen Khachanov, der lässt zwischendurch dann auch mal so ein bisschen ja die Konzentration sausen, aber er wirkt hier im Moment relativ stabil, wie gesagt, hat in 4 Sätzen gegen Thiago Monteiro gewonnen. Pablo Carreño Busta, der hat gestern ein sehr unterhaltsames Match gegen Alexander Bublik gewonnen, in 4 Sätzen, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6, der Tiebreak im 4. Satz, der war wirklich erstaunlich nochmal mit ganz, ganz vielen tollen Punkten. Bublik hat gut gespielt, Carreño Busta aber macht einen sehr guten Eindruck. Auch gegen Dominic Thiem hat er schon die Nerven behalten, so nachdem er den 3. Satz verloren hatte. Und jetzt, Carreño Busta wird schwer zu besiegen sein von Alex de Minaur. Der hat nämlich gegen Christian Garin in 4 Sätzen gewonnen und sich für die Niederlage in Wimbledon revanchiert.
Ja, die ihn sicherlich sehr geschmerzt hat. Ja, Carreño Busta natürlich beeindruckend. Er hatte ja dann Ende des 4. Satzes eben auch noch einiges an Breakbällen, Satzbällen da abwehren müssen. Ist trotzdem durchgekommen. Man ist ja auch zweifacher Halbfinalist. Dürfen nicht vergessen, ist hier auch der Favorit in dem Teil der Auslosung. Unüberwindbar ist er nicht für seine Gegner. Und de Minaur, ja, bei dem ist natürlich das Ding, ein ganz unähnliches Spiel zu Carreño Busta hat er jetzt nicht. Es ist halt nur die Frage, ob er daran oder dabei so gut ist wie Carreño Busta. Da, ja, sehe ich auch noch nicht so direkt den Weg für de Minaur, um hier an Carreño Busta vorbeizukommen.
Carreño Busta, wir haben es immer wieder gesagt, er ist der Hartplatz, eigentlich der Hartplatz-Spezialist. Er hat bessere Ergebnisse auf Hartplatz. Er hat hier schon das Halbfinale erreicht und ist ein Spieler, der sehr, sehr gefährlich sein kann auf Hartplatz. Und er trifft jetzt, wie gesagt, in der 3. Runde auf Alex de Minaur. Daniel Lahigalan hat in 5 Sätzen gegen Jordan Thompson gewonnen und hat seinen Sieg, den er in der 1. Runde gegen Stefanos Tsitsipas hatte, unterstützt. Trifft jetzt auf Alejandro Davidovic Fokina, der hat einen absoluten Brecher von Match gegen Martin Fucsovics in 5 Sätzen gewonnen. Match-Tiebreak im 5. Satz mit 10-3. Matteo Berrettini, der hat sich gestern gequält gegen Hugo Grenier. Es sieht nicht so wild aus. 2-6, 6-1, 7-6, 7-6. Aber das war schon eine ziemliche Quälerei von Berrettini gestern Abend.
Was? Nur normalerweise ist es natürlich der Favorit in dem Teil der Auslosung, weil oben haben die Setzung gehalten im 1. Viertel. Im 2. Viertel hat sie natürlich bisher nicht gehalten. Da sind viele gesetzten Spieler schon rausgepurzelt. Jetzt gegen Murray sehe ich ihn eben schon als leichten Favoriten. Also er hat die Matches bisher gegen Murray gewonnen. Murray ist einer der besten Return-Spieler, die wir überhaupt bisher hatten. Nur der Aufschlag von Berrettini, der ist halt schon was anderes. Und das Ding bei Berrettini ist ja einfach, dass der eigentlich immer Leistung abruft und immer die Nerven behält. Und du hast angesprochen, das war eng gegen Grenier. Das hätte er auch verlieren können. Aber gerade bei Grand Slams gewinnt er meistens solche Matches und der ist irgendwie immer nah am Maximum seiner Leistung dran und von daher denke ich, ist er hier schon in dem Teil der Auslosung mit der Favorit.
Das wirkte nur, ich habe das gestern auf dem 3. Bildschirm gehabt und ich hab sehr häufig rüber geguckt, das wirkte sehr, sehr zäh gestern Abend von Berrettini, der wirklich alles geben musste, um sich hier durchzusetzen. Er hat sich am Ende in 4 Sätzen durchgesetzt und dass er den 4. Satz im Tiebreak mit 9-7 gewonnen hat, das wird ihm auch sehr gut gefallen haben, damit er nicht noch in den 5. Satz musste, aber das war schon eine ziemliche Quälerei. Quälerei war auch der erste Satz zwischen Andy Murray und Emilio Nava. Den hatte Nava mit 7-5 nach 85 Minuten gewonnen und da hat man gedacht, oh, wir sind hier für einen langen Abend dabei, aber der Rest war dann relativ klar. Als Murray das erste Break im 2. Satz geholt hatte, von da an war es Einbahnstraße. 5-7, 6-3, 6-1, 6-0. Murray hat hinterher gesagt, er hat sich hier so gut gefühlt wie lange nicht mehr und freut sich jetzt wahrscheinlich auch darüber, dass er nicht allzu viel Kraft, dass er hier nicht keinen 4,5 Stunden Schinken hatte, sondern in den ersten 2 Runden relativ glimpflich davon gekommen ist und jetzt auf Matteo Berrettini hoffentlich mit vollen Kräften treffen wird.
Ja, vor allem hat er ja auch bei Nava schon mal gegen Spieler gespielt, der eine ganz gute Vorhand hat. Nava hat da viel Druck auch aus der Rückhandecke mit der Vorhand gemacht. Das wird er bei Berrettini auch sehen, auf klein bisschen höherem Niveau noch. Und dann gucken wir mal. Also eben, ich wollte Murray auch nicht abschreiben. Sehe hier allerdings Berrettini schon in der leichten Favoritenposition. Das wird Murray aber auch gefallen, glaube ich, dass das bei Berrettini der Fall ist. Und zu Nava können wir sagen, das war wirklich gut für 1,5 Stunden. Danach ist er halt ein bisschen in sich zusammengebrochen. Das wird er auch noch nicht gewohnt sein, auf so hohem Niveau über so lange Zeit zu spielen. Aber es sind schon Grundlagen für einen ganz guten Spieler da.
Brandon Holt hatte gegen Pedro Cachin mit 6:1 und 6:2 geführt. Und jeder hat gedacht, wow, diese kleine Zaubergeschichte, die er in der ersten Runde gebracht hat, als er gegen Taylor Fritz gewonnen hat, wird hier weitergeführt. Der Sohn von Tracy Austin, das muss man dann auch immer noch dazu sagen. Aber Cachin hatte dann den dritten mit 6:1 gewonnen und dann den vierten und fünften jeweils mit 7:6. Der Tiebreak des fünften Satzes ging mit 10:6 an Pedro Cachin. Er ist in der dritten Runde, trifft auf Corentin Moutet. Der hat gestern gegen Botik van der Sandsrulp gewonnen in 3 Sätzen. Van der Sandsrulp hier letztes Jahr Viertelfinalist gewesen und Moutet hat hier in 3 Sätzen gewonnen und Moutet wird der Favorit gegen Cachin sein in der dritten Runde, weil Cachin hat gestern heftig arbeiten müssen in der Hitze von New York.
Ja, beides, also eigentlich ja beide Spieler auf dem oder in unterschiedlichen Richtungen unterwegs. Moutet war ja schon mal weiter oben in der Weltrangliste, hat sich dann aber sehr schwer getan im letzten Jahr, ist runtergefallen aus dem Top 100, musste ja hier auch erst überhaupt als Lucky Loser reinkommen in die Auslosung. Hat sehr viel Talent am Schläger, aber ist jemand, der sehr volatil ist in seiner Gestaltung von Matches. Vielleicht kann Cachin das ausnutzen, nur du hast schon angesprochen, Cachin musste jetzt in 2 Matches jeweils über den Tiebreak im 5. Satz und der kommt wirklich von der Challenger Tour, also oder hat gerade den Sprung von der Challenger Tour auf die ATP geschafft, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass der das wirklich gewohnt ist, so viele lange Matches in Folge zu spielen und daher sehe ich hier Moutet auch als Favorit.
Kaspar Ruud, der ist hier an 5 gesetzt und hat sich hier durchgesetzt in 4 Sätzen gegen Tim van Rijthoven. Ersten Satz hatte van Rijthoven noch gewonnen, hat sich im dritten Satz, in dem vierten Satz hat er sich den Knöchel verletzt, als er umgeknickt ist, aber das wird nichts dazu beigetragen haben, dass Kaspar Ruud hier das Match am Ende verdient gewonnen hat und er hat sich hier durchgebissen auf einem für ihn nach wie vor ja nicht so geliebten Belag. Der Belag ist sehr schnell, die Bälle springen nicht so hoch ab. Letzten Endes kann er mit seinem Topspin vielleicht nicht so ganz viel ausrichten. Und er trifft jetzt auf Tommy Paul, der gestern ein sehr stimmungsvolles Duell gegen Sebastian Korda gewonnen hat. In 5 Sätzen. 6-0, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4. Nach dem ersten Satz habe ich gedacht, was ist denn los mit Sebastian Korda? Dann hat er sich gefangen, nächsten beiden Sätze gewonnen. Aber Tommy Paul ist vielleicht dann auch momentan ja der formstärkere Spieler. Und am Ende hat sich der formstärkere Spieler in einem Duell auf Augenhöhe durchgesetzt.
Ja, und der Belag ist natürlich auch einer, der Paul liegen sollte. Also so mit seiner ganzen Athletik und mit seiner Fähigkeit, eben die Bälle des Gegners nochmal zu beschleunigen, das sollte ihm schon liegen. Bin gespannt. Gegen Ruud halte ich für eine ziemliche 50-50-Geschichte. Ist schon beeindruckend, was Ruud hier macht, wie er quasi die Gegner aussitzt, die sich so ein bisschen austoben lässt und es dann am Ende doch gewinnt. Weiß nicht, ob ihm Paul das geben wird. Und Paul wird sicherlich sehr viel Unterstützung vom Publikum bekommen. Also wie gesagt, eine ziemliche 50-50-Geschichte. Und beide werden natürlich ein bisschen schielen dann schon in eine mögliche 4. Runde. Cachin oder Moutet werden sie als der Favorit gegen. Also durchaus eine große Chance für beide.
Ja, es ist eine riesen Chance für beide in diesem Teil der Auslosung, im zweiten Viertel, wo Matteo Berrettini noch dabei ist und vielleicht ist der Favorit ist aufs Halbfinale, aber Tommy Paul und Kaspar Ruud werden sicherlich ein Wörtchen hier um die Halbfinalteilnahme mitreden. Das waren die Wettbewerbe. Wir können gerade über das Herren-Doppel sprechen. Kevin Kravitz, Andreas Mies und Tim Pütz, Michael Wienes haben gestern die 2. Runde erreicht. Vivien Heisen aus Deutschland hat zusammen mit Katarzyna Kawa die 1. Runde verloren. Das kurz zu den Doppelergebnissen in der 2. Woche werden wir natürlich dann noch weiter übers Doppel sprechen und genauer übers Doppel sprechen. Kommen wir auf das Schedule von heute zu sprechen. Da werden wir nämlich auf dem Arthur Ashe ab 18 Uhr Iga Swiatek gegen Sloane Stephens sehen, danach Federico Coria gegen Carlos Alcaraz und dann abends in der Night Session Serena und Venus Williams im Doppel gegen Lucy Radetzka und Linda Noskova und danach Fabio Fognini gegen Rafael Nadal. Ich würde mir Tickets holen für die Night Session heute Abend.
Ja, ich vermute, die sind schon ausgekauft oder ausverkauft, da wird es wahrscheinlich sehr viel Geld für zahlen müssen. Bin wirklich gespannt auf diesen Doppelauftritt, den hat ja anscheinend Serena angeleiert, wie Venus erzählt hat, die sich mittlerweile ein bisschen in den Hintern beißt, weil sie ja eigentlich ganz gut hier im Einzel drin ist. Wer weiß es schon, aber sie sind definitiv hier die Favoritinnen in dem ersten Match.
Auch auf dem Louis Armstrong Stadium gibt es ein Doppel in der Night Session. Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios gegen Hugo Gaston und Lorenzo Musetti. Auch das ist ein Novum, was wir erleben. Die beiden größten Courts haben Doppel in der Night Session. Dort werden wir unter anderem dann Jessica Pegula, Jannik Sinner und Garbine Muguruza gegen Linda Frivirtova in der Tag-Session erleben. Aber Swiatek gegen Sloane Stephens, das könnte schon ein Highlight werden heute um 18 Uhr.
Ja, und Swiatek ist auf jeden Fall die Favoritin. Stephens hat ihr Erstrundenmatch ja auch eher umbiegen müssen, als dass sie da locker und leicht durchgekommen ist. Und die beiden hatten eine ganz enge Geschichte, also Swiatek und Stephens in Cincinnati. Das hat Swiatek mit sowas wie 7-5, 6-4 gewonnen. Kann mir vorstellen, dass wir hier was Ähnliches erleben werden. Also Świątek fand ich schon beeindruckend in der ersten Runde und ich glaube, die freut sich durchaus auch mal, dass sie nicht die Hauptattraktion bei so einem Grand Slam ist.
Grandstand mit Borna Coric gegen Jensen Brooksby, dann Kalinina gegen Kvitova und dann haben wir ein weiteres Doppel, Coco Gauff und Jessica Pegula. Coco Gauff, die ja die neue Nummer 1 der Weltrangliste in Doppel ist, treffen auf Leila Fernandes und Daria Saville. Auch das könnte ein richtig tolles Match sein. Frances Tiafoe gegen Jason Kubler. Und dann unter anderem ein Match, auf das ich gucken werde, ist Aryna Sabalenka gegen Kaya Kanepi. Kann Kaya Kanepi ihrem Ruf, ihrem jetzt schon fast legendären Ruf, einen weiteren Sieg nachfolgen lassen? Da bin ich sehr gespannt drauf.
Mal schauen. Also Sabalenka, ja, mein, wenn die unter 25 Doppelfehler schlägt, dann ist sie ja wahrscheinlich auf Augenhöhe unterwegs, aber es ist halt mittlerweile bei ihr auch möglich, dass sie wirklich in solche Doppelfehlersphären aufsteigt.
Das werden wir alles am Samstag besprechen und wir werden uns am Samstag dann auch um die zweite Runde in den jeweils anderen Hälften kümmern. Wir haben in der ersten Woche leider nur alle zwei Tage die Möglichkeit, einen Podcast aufzunehmen. Wir hoffen trotzdem, dass es euch gefällt, was wir hier gemacht haben. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und Spotify. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Besonders auf Twitter sind wir sehr aktiv jetzt hier auch noch in den nächsten 10 Tagen, was die US Open angeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.